Ja, wir wollen auch für den heutigen Tag wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Und ihr könnt mich da gern dabei begleiten. Einige von euch kennen das Chanting ja. Und ich habe den Text von dem Chanting draußen ausgelegt, sodass ihr euch das gerne auch abschreiben könnt und dann so im Laufe der Tage auch mehr und mehr da einstimmen könnt. Samanta chakavale so atraga chanto devata sadammang muniraja sa sunanto sagamokadang dhamma savanakalo ayang badanta dhamma savanakalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ja, vielleicht für diejenigen, die noch nicht so oft in Kursen waren, ja, vielleicht ein paar Worte zu dem Einladen der Devas. Ehrerbietung für den Buddha, ich denke, das ist relativ klar. Also da unsere Dankbarkeit auch auszudrücken, Wertschätzung und ja, für das große Geschenk, das Buddha uns gemacht hat. Die Devas, das sind die lichten Wesen, die manche Menschen sehen können, denke viele Menschen spüren können. Kinder haben oft noch einen sehr guten Zugang zu dieser lichten Welt und ja, in der Tradition heißt es, auch die Devas möchten das Dhamma hören, die Lehre hören und möchten da auch dafür eingeladen werden. Also nicht so, dass man wollen sich da nicht aufdrängen, sondern ja, freuen sich natürlich auch, wenn sie willkommen sind. Ja, vielleicht lassen wir es so einmal. Und ich denke, im Laufe des Kurses werden wir auch auf dieses Thema noch ein bisschen tiefer eingehen. Ja, heute wieder ganz besonderer Tag, Karfreitag. Ist ja schon auch immer so irgendwie tiefgehender Tag, irgendwie ein Tag mit einer besonderen Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet. Also auch heute, das war also schon jetzt auch sehr deutlich, wie still es war, wie friedlich es war, wie tief diese Energie auch geht an so einem Tag. Und wir können da natürlich auch uns ein bisschen andocken, wir können uns da ein bisschen anschließen und wir können uns das bewusst machen, was das vielleicht auch für uns bedeutet oder ob das eine Bedeutung hat. Das ist ja dieses große Ostermysterium, das mit dem Karfreitag anfängt und ja, und dann in der Wiederauferstehung am Ostersonntag sozusagen zum Höhepunkt kommt. Und irgendwie kommt da, denke ich, auch was zum Ausdruck, was für uns vielleicht auch von einer gewissen Bedeutung auch ist. Auf der einen Seite natürlich auch dieses Thema Tod, das oft so ein bisschen weggeschoben wird in unserer Gesellschaft und das gleichzeitig großes Potenzial in sich birgt, dieses Thema. Allein wenn man sich das kurz vergegenwärtigt, dass wir alle endlich sind, dass wir alle schnurstracks auf dem Tod uns zubewegen, und dann vielleicht einmal ganz kurz unser Leben anschauen, ob wir da wirklich mit Dingen und Entwicklungen beschäftigt sind, die ums Wesentliche gehen, oder ob wir vielleicht auch ganz viel Zeit verbringen mit unwesentlichen Dingen, mit Ablenkung, mit irgendwie über die Runden kommen. Und so das Thema Tod, das kann uns dabei unterstützen, uns da ein bisschen nochmal neu auszurichten, uns nochmal neu, ja, zu motivieren auch. Ja, ich möchte heute auch den Tag verwenden, um ihm in den Tag einer sehr, sehr guten Freundin zu widmen, der Lisa Freund, die am 4. Februar, 4.2.24, ihren Körper verlassen hat. Und ja, sie war ist eine sehr gute Freundin. Sie hat ihren Körper abgelegt und ich habe ganz, ganz viel von ihr lernen dürfen über das Sterben, über den Tod, über die Hospizarbeit. Sie war ja Pionierin in der Hospizarbeit in Deutschland, hat da unglaublich viel geleistet. Und ja, und wir sind durch ein Modul, das in der Deutschen Buddhistischen Union angeboten wurde, zusammengekommen. Die Deutsche Buddhistische Union bietet auch so verschiedene Module zum Ausbildungsprogramm an. Und eins der Module geht eben über Sterben und Tod. Und da ist so ein bisschen die Tradition, dass Lehrer von verschiedenen Traditionen zusammenkommen. Also um da auch vielleicht den Austausch auch zu pflegen, um sich gegenseitig auch vielleicht auch zu ergänzen, um sich vielleicht auch ein bisschen zu öffnen. Und Lisa Freund, die war damals schon sehr bekannt in dem Bereich, wurde eben angefragt, ob sie so ein Modul anbieten würde. Und sie hatte dann die Auswahl, mit wem sie das machen möchte. Und ja, sie hat dann mich ausgewählt. Ich war dann der Auserwählte, was mich total gefreut hat. Ich hatte sie vorher, ja, schon auch, ich hatte von ihr gehört, ich hatte auch einiges von ihr mitbekommen und sie hat auch im Buddha-Haus auch Kurse gegeben, sodass ein gewisser Kontakt auch da war. Aber das war natürlich dann nochmal was anderes, zusammen einen Kurs zu geben. Ja, und ich habe da, ohne groß überlegen zu müssen, sofort auch zugesagt. Und ja, und das Besondere war dann, dass sie auch einen Ort wusste, wo dieses verlängerte Wochenende, dieses Seminar stattfinden konnte. Und das war im Elisabeth-Hospiz, wo wir dann viele weitere Seminare auch zusammen angeboten haben. Das Elisabeth-Hospiz ist das erste Hospiz in Deutschland, in der Nähe von Bonn, im Rheinland. Und das Besondere an dem Ort war, dass ja neben dem Seminarbereich eben direkt anschließend das Hospiz auch ist und wir die Gelegenheit auch hatten, das Hospiz mit reinzunehmen, sozusagen in unser Ausbildungsprogramm. Wir durften dann am Anfang und am Ende dann auch durch das Hospiz durchgehen. Und wir durften jedes Mal auch einen Menschen nochmal besuchen, der im Endstadium von seinem Leben war. Und es war dann tatsächlich auch so, dass zwei oder dreimal dann auch dieser Mensch dann auch während dem Seminar auch gestorben ist. Und wir konnten das dann auch nochmal sozusagen Abschied nehmen von dem Menschen. Ja. Also das war natürlich ein großes Geschenk, auch diese Möglichkeit auch zu haben. Aber was eben auch war, ich habe da ganz, ganz viel von der Lisa gelernt und deswegen ist mir das auch so ein Anliegen und deswegen würde ich gern den heutigen Tag auch ihr widmen. Ja, es ist jetzt nicht jetzt den den Ostersonntag, sondern eine Woche später ist auch Abschiedsfeier von der Lisa in Berlin und ich werde dann auch gleich von hier nach dem Kurs nach Berlin hochfahren, um da auch dabei zu sein und auch einen kleinen Beitrag auch zu geben. Und ja, und das war auch ganz interessant, dann, wo ich das mitbekommen habe, dass diese Veranstaltung als Abschiedsfeier bezeichnet wird. Und das ist so fast ein bisschen so eine typische Haltung, die wir auch mit dem Tod auch verbinden. Da ist jetzt jemand, hat jemand eben seinen Körper verlassen und jetzt nehmen wir Abschied von dieser Person und die ist dann eben weg. Und ich habe da für mich gemerkt, das ist für mich so nicht stimmig. Und ich weiß noch nicht, ob ich es dann in meiner Rede, wo ich dann zu der Abschiedsfeier mache, auch vielleicht auch einbringe. Ich muss einmal schauen, wie das dann auch ist, die Situation. Ja, das ist ein Abschied nehmen von dem Körper, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich da Abschied nehme von der Lisa. Möchte ich auch nicht. Ohne jetzt halt in einer Festhalten oder in einer Anhaften zu sein, das darf nicht sein, dass sie jetzt nicht mehr da ist oder so, sondern ganz einfach mich immer mehr auch zu öffnen für eine Welt, die wir im Allgemeinen als nicht existent betrachten, diese nicht inkarnierte Welt. Und ja, ich denke, für die meisten von uns ist es schon auch so ein allgemeines Gedankengut zumindest oder vielleicht auch ein Bewusstseinsinhalt, die Lehre von der Wiederkehr, von der Wiedergeburt, dass wir also das durchaus auch akzeptieren können und das auch ein gewisses, gewisse Akzeptanz eben in unserem Geist hat. Und gleichzeitig sind da schon auch noch so Teile da, wo ein bisschen Widerstand da ist und ja, wo vielleicht so ein bisschen was Ungläubiges dann auch doch damit verbunden ist. In den asiatischen Traditionen, in den östlichen Religionen ist das eine Selbstverständlichkeit. Und auch inzwischen in Deutschland, ich habe mal eine Statistik gelesen, wie viele Menschen in Deutschland an die Wiedergeburt glauben. Und ich war echt erstaunt, es waren über 50%, die daran glauben und wo das zumindest vorstellbar ist. Und wo man sich dann aber vielleicht nicht mehr Gedanken darüber macht. In der spirituellen Literatur gibt es natürlich da ganz, ganz viel auch darüber zu lesen, gerade auch in der tibetisch-buddhistischen Tradition, wie so der Sterbeprozess abläuft und was dann sozusagen nach diesem Loslassen, nach diesem großen Loslassen, was dann auch auf uns dann wartet. Und scheinbar ist es so, dass dann eine große Möglichkeit eben vorhanden ist, wirklich mal ganz loszulassen und in diesen ursprünglichen in dieses ursprüngliche reine Licht auch einzutauchen. Und gleichzeitig findet auch eine Art Verarbeiten statt von dem Leben, das wir gerade sozusagen abgeschlossen haben, also das wir gerade losgelassen haben. So dass das alles, was wir da an Erfahrungen gemacht haben in diesem Leben, so dass das gut für unseren weiteren Werdegang, für unseren weiteren Weg auch gut integriert werden kann und wir sozusagen ausgerüstet mit diesem Erfahrungsschatz dann auch die nächste Inkarnation auch anstreben oder uns darauf vorbereiten und uns dafür bereit machen. Und irgendwann ist dann so der Zeitpunkt auch da, wo dann die Umstände entsprechend sind. Wir haben gut verarbeitet, haben wieder vielleicht auch gut aufgetankt, wir sind wieder mit dem ursprünglichen Vertrauen, mit der ursprünglichen Quelle in Kontakt gekommen haben uns dann vorgenommen, jetzt weiterzuarbeiten an unserem Erfahrungsschatz. Und ja, das ist etwas, was durchaus auch in der buddhistischen Lehre so dargelegt wird, in dem großen Rat des Lebens, wo auch beschrieben wird, wie wir sozusagen hier inkarnieren. Und ich denke, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir uns das auch einmal vielleicht auch ein bisschen bewusst machen und auch ein gewisses Verständnis dafür entwickeln. Wenn wir uns eben auch mit dem Tod beschäftigen, müssen wir uns ja auch damit beschäftigen, wie wir geboren werden. Also das gehört ja zusammen. Wo Geburt stattfindet, findet auch Tod statt. Und wo Tod stattfindet, muss vorher Geburt stattgefunden haben. Also das ist ja irgendwie auch sehr, sehr klar. Ja. Ob es jetzt unsere erste Geburt ist oder ob wir schon eine Zeit lang unterwegs sind, da kann sich jeder vielleicht selber Gedanken drüber machen. Also für mich würde es keinen Sinn machen, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt zufällig hier in irgendeiner Situation gekommen und bin jetzt hier da und nach diesem Leben ist es wieder vorbei. Also das macht irgendwie nicht viel Sinn. Ja. Es macht viel mehr Sinn, also auch schon von so einer logischen Überlegung her, dass wir ja woher kommen und schon was mitbringen. Und so wurde es vom Buddha auch benannt. Und dann ausgerüstet mit diesem Erfahrungsschatz hier inkarnieren, in dieses Leben rein inkarnieren und dann eben in diesem Leben wieder viele, viele Erfahrungen machen, die uns dann sozusagen auf unserem Weg zum Heilwerden, zur Vervollkommnung oder wie immer man dazu sagen will, weiterhin unterstützen und begleiten. Und der Buddha spricht nicht von einer Seele, die sich wieder inkarniert, also wobei man könnte das Wort auch durchaus verwenden, ich denke, aber das ist so ein bisschen so ein heißes Eisen in der buddhistischen Lehre oder zumindest in der Theravada-Tradition, der tibetischen Tradition ist anders, aber in der Theravada-Tradition, da darf man dieses Wort Seele möglichst nicht in den Mund nehmen, weil eben ein Konzept damit verbunden ist, dass sowas vorhanden ist, das gleichbleibend ist und das sozusagen als Grundlage für etwas dient. Und dieses Konzept hat der Buddha tatsächlich nicht gelehrt. Und dieses Konzept ist auch nicht zu finden, sondern es ist eher ein dynamisches Konzept, das der Buddha gelehrt hat. Und er hat jetzt das nicht mit Seele bezeichnet, sondern er hat das Wiedergeburtsbewusstsein genannt. Da ist dieses Wiedergeburtsbewusstsein, das ja schon viele, viele Inkarnationen durchlebt hat, schon unendlich viele Erfahrungen gemacht hat und ausgestattet mit diesem Erfahrungsschatz jetzt sich eine Situation sucht, Eltern auch sucht, um gewisse Themen weiter zu bearbeiten, um vielleicht gewisse Erfahrungen zu vertiefen, um gewissen Ausgleich auch vielleicht zu schaffen, karmischen Ausgleich auch zu schaffen, wo vielleicht von einem karmischen Gesichtspunkt her erst einmal nur eine Seite sozusagen erlebt wurde und kennengelernt wurde und jetzt nimmt sich die Seele vor, um das wirklich zu verstehen, um das ganz zu kriegen, muss ich auch die andere Seite auch kennenlernen. Also einmal war man zum Beispiel, vielleicht war man einmal Opfer und das nächste Mal sind wir Täter oder umgekehrt, wir waren Täter und für unseren Werdegang ist es auch wichtig, dass wir jetzt auch die Opferseite kennenlernen, um so ein ganzes Bild auch von einem Erfahrungspotenzial zu bekommen. Ne? Ja, und dann ist es scheinbar so, soweit die Schriften das eben sagen, dass wir ausgerüstet mit diesem Erfahrungsschatz und mit diesem Wiedergeburtsbewusstsein uns einen Ort suchen und Eltern suchen. Und wenn das dann zusammenkommt, dass wir eben tatsächlich so vielleicht nach einer gewissen Suche auch Eltern finden, mit denen wir vielleicht noch auch das eine oder andere auch zu erledigen haben. Kann ja auch sein, dass da auch karmisch was noch zu erledigen ist. Oder wo ganz einfach eine optimale Situation geboten wird, um gewisse Themen nochmal zu verdeutlichen oder um gewisse Kräfte zu vertiefen und noch weiter zu entfalten, dann kann es sein, dass dieses Wiedergeburtsbewusstsein bei im Augenblick der Vereinigung von Mann und Frau sozusagen dann zusammenkommt, wo dann eben diese Inkarnation, diese neue Inkarnation sozusagen ihren Lauf dann auch nimmt. Dieses Bewusstsein, dieses Wiedergeburtsbewusstsein tritt in diese Verbindung von Sperma und Eizelle ein. Und es wird mit diesem Zusammenkommen wird eben auch ein neuer Körper auch geschaffen und nicht nur ein grobstofflicher Körper, aus dem wir bestehen, sondern eben auch ein feinstofflicher Körper, aus dem wir bestehen. Und dieses Zusammensein, das macht unsere gegenwärtige Inkarnation aus, dieses wo Bewusstsein mit, so wird es überliefert, mit Geist und Körper zusammenkommt und dann findet eben eine Inkarnation statt. Ganz interessant ist auch einmal sich vielleicht auch zu merken oder sich das bewusst zu machen, aha, so findet es also statt. Das ist ein dynamischer Prozess, wo dann ganz einfach dieses Bewusstsein, das auf der einen Seite durchaus auch ein individuelles Bewusstsein ist, aber auch einen großen kollektiven Erfahrungsschatz auch mit sich trägt. Und dieses Bewusstsein sucht sich eine Situation, um weitere Erfahrungen machen zu können, um weiter wachsen zu können. Also das macht für mich auch total Sinn, also das so auch zu sehen. Und dann ist natürlich schon auch so ein bisschen die Frage da, ja, wie oft möchte man das jetzt auch noch machen? Ja, wie oft möchte man dann auch noch hierher kommen? Oder wie viele Inkarnationen haben wir da noch vor uns, so dass wir halt noch mehr Erfahrungen, noch mehr Wachstum, noch mehr Kräfte entfalten können? Und ja, manchmal hat man das Gefühl, so, ich weiß nicht, wie es euch da geht, manchmal habe ich das Gefühl, es reicht jetzt schon langsam mit diesen Inkarnationen. Es ist jetzt auch langsam gut. Also es könnte jetzt so auch so langsam sich ein bisschen so zum Ende hin bewegen. Und manchmal ist aber auch so was da, Mensch, das Leben, das ist so interessant und so spannend. Und da gibt es noch so viel zu entdecken und so viel zu lernen. Und es wäre jetzt gerade schade, wenn dieser Zyklus jetzt schon abgeschlossen wäre und ich jetzt schon am Ende wäre von meiner Entfaltung und von meinem Erfahrungsmachen. Also so beides, denke ich, ist immer wieder so da. Und ja, vielleicht für diejenigen, die eher die Tendenz haben, es reicht mir jetzt schon und ich mag nicht mehr, da vielleicht sich nochmal neu zu öffnen für diese ja schon besondere Welt, in der wir da leben. Klar, auf der einen Seite kann man natürlich auch sagen, es ist alles ein Wahnsinn, was da gerade so abläuft, und auf der anderen Seite kann man vielleicht auch sagen, es ist eine unglaubliche Chance, die wir gerade als Seelen auch haben, in so einer Zeit auch leben zu dürfen. Das ist ja, deswegen wird auch manchmal gesagt, sind momentan so viele Seelen inkarniert, wo man manchmal sagt, das ist alles zu viel und diese Überbevölkerung und das ist das Problem. Nein, es ist nicht das Problem. Wenn das gut alles verteilt werden würde, wäre es kein Problem. Wir hätten alle genügend zu essen und genügend zu trinken. Gandhi hat das, glaube ich, einmal gesagt. Es ist genügend da für alle Wesen auf diesem Planeten, aber es ist nicht genügend da für die Gier der Wesen auf diesem Planeten. Und ganz genau so ist es. Es ist eigentlich genügend da. Und das wissen wir auch. Das kann man auch ganz, ganz einfach ausrechnen. Und es ist ein Verteilungsproblem, es ist ein Organisationsproblem, es ist ein Machtproblem, es ist ein Kontrollproblem, also wo ganz einfach auch Kräfte da sind, die da kein Interesse daran haben, dass es schön verteilt ist. Ja. Ja, diese besondere Gelegenheit, in der wir uns befinden, wo unglaublich viel sich verändert, wo eine Krise die andere jagt, kann man fast sagen, wo auch insgesamt großer Druck auch zu spüren ist, den wir auch individuell, aber auch kollektiv erleben und wo ganz einfach momentan so eine tiefe und klare Botschaft da ist, wir müssen was verändern, wir können so nicht weitermachen. Ja. Wenn wir so weitermachen, dann fahren wir die ganze Sache total an die Wand. Also das Allerdeutlichste ist natürlich die Klimaveränderung, da wo wir das leider momentan durch all die Kriege und all die anderen Krisen so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Leider muss man sagen, eigentlich wäre das so das Hauptthema. Wobei man kann nicht sagen, das ist das Hauptthema und das andere sind Nebenschauplätze. Im Endeffekt spielt ja alles zusammen. Das Klima und die Kriege und die Krisen und das Artensterben und die Krisen in allen Bereichen, das hängt ja alles total zusammen. Man kann ja nicht sagen, das ist das Problem oder das ist das Problem, sondern das ist ja insgesamt das große Problem, in dem wir uns befinden. Und das ist eben das Besondere, dass der Buddha uns da ganz, ganz klar vermittelt hat, wo die Ursache für dieses Problem ist. Und diese Ursache hatte ich gestern Abend schon mal ganz kurz angesprochen. Das ist unsere Ich-Bezogenheit. Das ist dieser Glaube, ich bin hier ein separates, abgetrenntes System, das ich nenne und das ich beschützen muss und das ich möglichst nähren muss und dem ich möglichst viel einverleiben muss, sodass es eine gewisse Sicherheit dann auch bietet. Und da denken wir eben, je mehr ich dem einverleibe, desto größer wird die Sicherheit sein. Und gleichzeitig wissen wir natürlich, dass das genau der falsche Schluss ist. Je mehr ich zu mein, mir und mich mache, desto mehr kann ich natürlich auch verlieren. Und das passiert ja auch die ganze Zeit. Wir verlieren ja auch die ganze Zeit. Das löst sich ja auch die ganze Zeit auf, was wir da glauben, was mir gehört und was ich bin und so. Am deutlichsten natürlich mit unseren Gedanken, aber auch alles andere, was in unserem Alltag so passiert, das zerrinnt uns ja die ganze Zeit unter den Fingern. Ja. Jede Begegnung, jeder Sinneskontakt, jedes Machen, jedes Versuch, jede Meditation, alles ist schon wieder weg. Ja. Und ja, jetzt sind wir gerade momentan da und wir können gar nicht so schnell schauen, da ist der Vormittag auch wieder, da ist der wieder weg. Ja. Und dieses Thema vielleicht auch wieder nicht mehr so ganz so da und nicht mehr so präsent. Ja. Wo kann man da was festhalten? Ja. Klar, wir können Erfahrungen machen und hoffentlich auch dadurch eine gewisse Weisheit auch entfalten. Das ist auch ein schöner Ausdruck, den Ayakema auch geprägt hat. Weisheit ist erkanntes Erleben. Also wenn wir wirklich das Erleben in seiner Wahrhaftigkeit, in seiner Wirklichkeit erkennen und da zum Beispiel das Erleben in Bezug auf Entstehen und Vergehen zum Beispiel mal erkennen, in Bezug auf Vergänglichkeit auch erkennen, dann ist das natürlich ein total tiefgehendes Erkennen, was eine gewisse Weisheit auch dann mit sich bringt. Und das ist dann etwas, was unser Leben dann auch, wenn wirklich erkanntes Erleben stattfindet, wo unser Leben dann auch gewisse Veränderung auch erfährt. Wir werden dann vielleicht aussteigen aus alten Gewohnheiten und auch alten Strategien, wo wir eben damit beschäftigt sind, eben möglichst viel zu meinen, mir und mich zu machen. Sondern sagen, ja, ich bin doch nicht verrückt, dass ich da etwas versuche, was nicht möglich ist. Ich bin doch da viel besser darin beraten, mich dem Lebensfluss anzuvertrauen, mitzufließen. Und eben auch das Vertrauen zu haben, dass das Leben mir schon das schenken und bieten wird, was für mich wichtig ist, wo ich lernen kann, wo ich wachsen kann. Und dafür sind wir da, nicht um festzuhalten. Das ist nicht die Aufgabe, die wir hier in diesem Leben machen sollen. klar, wir können auch da sagen, okay, das ist auch Erfahrung, die ich noch nicht ausreichend gemacht habe. Ich habe da noch nicht genügend Inkarnationen hinter mir, wo ich diese Erfahrung des Festhaltens versucht habe zu machen und wo ich immer wieder erleben musste, dass ich es nicht schaffe. Ja. Spätestens hier eben im Augenblick des Todes, da wird es dann sehr, sehr deutlich, da wird es dann offensichtlich, dass es nicht möglich ist, irgendetwas festzuhalten. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und deswegen eben auch dieses Thema Tod, sich immer wieder zu vergegenwärtigen und sich das bewusst zu machen. Was, glaube ich, kann ich mitnehmen, wenn dieser große Übergang stattfindet, wenn dieses große Loslassen stattfindet? Was, glaube ich, kann ich mitnehmen? Also das ruhig auch einmal zu untersuchen. Oder eine Übung, die ich mit der Lisa eben auch gemacht habe, waren so 5 Dinge auf einen Zettel, also 5 Zettel zu haben und 5 Dinge da aufzuschreiben, mit denen ich besonders intensiv identifiziert bin. Ja, total interessante Untersuchung auch. Was sind meine Hauptidentifikationen? Was ist mein Haupt, mein Mir und mich? Was glaube ich, was mir am allermeisten gehört? Ja. Es kann natürlich materieller Besitz sein. Manche Menschen hängen da tatsächlich sehr, sehr dran. Können natürlich auch Menschen sein, das ist etwas, wo eigentlich normal ist. Aber was normal ist, muss ja nicht unbedingt richtig sein, aber es machen alle so und das ist eben etwas, es scheint zum Leben dazuzugehören. Meine Kinder zum Beispiel, klar, ist das irgendwie normal. Und gleichzeitig auch da wieder, wenn wir ein bisschen reindenken, ist es tatsächlich möglich, dass wir jemanden besitzen, dass wir für jemanden auch Verantwortung übernehmen können? Klar, Kleinkinder, da hat man eine gewisse Verantwortung, aber ich denke, eine gute Erziehung besteht auch darin, die Kinder möglichst so schnell in ein Bewusstsein zu bringen, dass sie doch die Eigenverantwortung auch sehr, sehr bald mitbekommen und eben auch ihre kreative und schöpferische Kraft auch sehr, sehr bald mitbekommen und nicht von uns in ein System oder in eine, ja, zu einem Wesen gebildet werden, das eben ein gutes Mitglied der Gesellschaft ist. Klar, kann man auch sagen, ist ja nichts Schlechtes dabei, ein gutes Mitglied der Gesellschaft zu sein, aber wenn es dann so konform wird und wenn es dann so kastelmäßig wird und ja, dann muss man vielleicht schon auch ein bisschen aufpassen. Ja, ich bin Mittwoch noch, einen Tag vorgestern war das erst, hatte ich noch in München was zu tun und dann bin ich nach München mit der S-Bahn reingefahren und habe mir dann eben so diese ganzen Neubauten angeschaut. Und es ist schon irgendwie, ich weiß es auch nicht, aber es ist erschreckend. Ich weiß, also überhaupt keine Kreativität mehr da. Das ist alles nur noch, also alle Bauten sind nur noch so kastelmäßig. Alle Bauten schauen gleich aus und nur noch diese, boah, wo ist da die Kreativität geblieben? Wo ist die Schönheit geblieben? Wo ist diese schöpferische Kraft geblieben? Boah. Und ist das, wenn das der Ausdruck von unserem Geist ist, wow, ist das das, was übrig geblieben ist, ist das, wo wir uns hinentwickelt haben? Ist das gerade der Stand der Dinge? Und da kann man auch, man muss nicht nach München fahren, man kann auch so in die Ortschaften gehen, überall die gleichen Häuser, überall dieses Grau auch, dieses Anthrazit und dieses Grau und alles schaut so gleich aus und die Gärten, alles so, wow. Also nicht alles, aber bei vielen, wo man denkt, boah, das ist aber nimmer, also da ist das Leben nimmer so da, da ist das so, da dodelt es schon ein bisschen. Also, wie man macht. Mir fällt jetzt kein anderer Begriff ein. Also, ja, da ist wenig Lebendigkeit da, da ist so. Ja, und das ist natürlich auch ein Ausdruck von einer Entfremdung, in der wir uns befinden, wo wir nimmer in den natürlichen Kreisläufen drin sind, wo wir nimmer mit der Natur verbunden sind, wo wir in die Natur gehen und irgendwie Beobachter oder die Natur wie eine Kulisse eben wahrnehmen, aber wo die Verbindung nicht mehr da ist, wo wir tatsächlich dieses Ich-Gebäude so stark etabliert haben, dass wir es eben auch jeden Augenblick auch so erleben. Hier bin ich und da draußen ist die andere Welt. Ja. Und das ist natürlich ein Zustand, der nicht heil ist, der nicht ganzheitlich ist. Das ist kein beglückender Zustand. Und vielleicht was am traurigsten auch bei diesem Zustand ist, dass wir nicht nur abgeschottet sind in Bezug auf die Umwelt, sondern wir sind auch in einer gewissen Entfremdung uns selbst gegenüber. Auch da ist ja auch sowas da, dass wir einen Zugang und die Verbundenheit mit uns selber auch irgendwo verloren haben. Auch da steht uns ja wie so ein Kokon, der da so drüber liegt und wo wir nicht wirklich an unser innerstes Sein, an unsere Seele und an dieses tiefe Bewusstsein auch rankommen können. Ja. Und klar, ist ein Hauptaspekt auch von einem Meditationskurs, dass wir da auch wieder lernen, wieder einen Zugang zu uns selber zu finden, wieder spürsam zu werden, wieder berührbar zu werden. Ja. Und gleichzeitig ist es auch etwas, was gar nicht so einfach ist, in unserer Gesellschaft eben auch dieses berührbar zu sein, verletzlich zu sein. Es war jetzt auch gerade was total Interessantes. So eine Krankheit ist ja auch immer was sehr Auflösendes. Also und gerade auch Fieber, ich hatte ja 3-4 Tage sehr hohes Fieber und das ist auch immer was sehr Auflösendes, also zumindest empfinde ich es so. Und auch was sehr Heilendes auch. Und ich habe da schon jetzt auch das Gefühl gehabt, da hat sich auch wieder so ein bisschen so eine Verkrustung auch aufgelöst und ich bin immer ganz so stabil und das wird dann ja gleich auch immer mit einer gewissen Schwäche auch so verbunden. Ja, ich muss ja dastehen und wenn ich so einen Kurs leite, muss ich ja eine gewisse Stabilität auch vorweisen und muss zeigen, wo es lang geht und wo und folget mir so ungefähr. Und jetzt da so eher ein bisschen verletzlich zu sein und das englische Wort vulnerable, so dieses so ein bisschen dem allen auch so ausgeliefert zu sein. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und da denkt man sich, ja, jetzt muss ich wieder stabil werden, jetzt muss ich wieder schauen, dass ich so mein altes Korsett wieder zusammenbaue, sodass ich wieder einigermaßen in der Welt zurechtkomme. Und das ist natürlich total schade, weil ich schon auch das Gefühl habe, diese Verletzlichkeit, das ist auch was sehr, sehr Wertvolles. Das ist was, wo eben auch große Spürsamkeit damit verbunden ist und wo natürlich auch Potenzial enthalten ist, wo wir dann auch die Verbundenheit mit der Natur, mit der Schöpfung eben wieder tiefer erleben können. Ja, und natürlich auch vielleicht auch die Verbundenheit mit uns selber auch wieder neu zugänglich wird. Das ist ja so ganz ein wichtiger Aspekt vom spirituellen Weg, dass es eben es ist, wieder berührbar zu werden, wieder spürsam zu werden und gleichzeitig eben auch, wie kommt man dann in der Welt damit zurecht? Und klar ist natürlich da auch vielleicht auch eine der Fragen, die wir uns für unser Leben stellen können. Wie können wir unser Leben so gestalten oder ein Umfeld so gestalten oder mit Menschen zusammen sein, wo das eben gut möglich ist, wo das gut möglich ist, dass ich offen bin, dass ich nicht immer zumachen muss, dass ich auch Vertrauen auch haben kann, wo ich auch in einem Dialog oder in einem Gespräch auch offen bleiben darf, wo ich mich auch so zeigen darf, wie ich bin und mal vielleicht auch meine Maske, meine Identifikationen auch loslassen darf und ablegen darf. Ja. Und das ist natürlich etwas total Wertvolles, wenn wir so ein Umfeld haben. Und natürlich, um so ein Umfeld zu bekommen, ist es ganz wichtig, dass wir uns selber eben auch so ein Umfeld schaffen. Ja. Wir sind die Schöpfer unseres Lebens. Wir schaffen uns den Raum und unsere Wirklichkeit, unsere Situation. Da ist nicht irgendjemand da, der gesagt hat, ja, du musst da leben, du musst mit den Leuten zusammen sein, du musst mit den Eltern zusammen sein, sondern wir haben uns das alles selber auch ausgesucht. Ja. Vielleicht, um wichtige Erfahrungen zu machen, die uns vielleicht jetzt an den Punkt gebracht haben, um noch einen weiteren Schritt zu machen, wo wir jetzt den nächsten Schritt machen können, wie könnte denn eine Welt ausschauen, vielleicht erst einmal im Kleinen, die lebenswert ist, die heilsam ist, die mich dabei unterstützt, ganz im gegenwärtigen Moment anzukommen. Wie könnte so eine Welt ausschauen? Und das sind ja auch die Fragen, die ja nicht nur uns individuell auch beschäftigen, sondern es sind ja Fragen, die gerade auch für das große Kollektiv auch momentan so relevant sind. Also für die Menschheit sind ja das die zentralen Fragen, die wir uns stellen müssen. Wie, in was für einer Welt wollen wir leben? So hatte ich einmal einen Kurs auch genannt. In was für einer Welt wollen wir leben? Wie soll diese Welt ausschauen? Ja. Und da ruhig erst einmal auch in eine gewisse Fantasie auch gehen, in eine Träumen auch reingehen. Ja. Wir werden vielleicht, ich weiß noch nicht, das Imagine von John Lennon auch in dem Kurs mal versuchen, miteinander zu singen. Das ist mein Lieblingslied, das mich immer schon zutiefst berührt hat. Und ja, du magst sagen, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ja. Und lasst uns mehr träumen, lasst uns mehr zusammenkommen in unseren Träumen. Und das sind so tolle Anweisungen auch, sich eine Welt vorzustellen, wo es keinen Besitz gibt. Eine Welt sich vorzustellen, wo es keine Religionen gibt. Auch etwas, was vielleicht ansteht. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch Fundamente vielleicht in unserer Tradition haben können, aber wir müssen, denke ich, auch da in eine Bewegung reinkommen, in eine Haltung reinkommen, in eine Entwicklung reinkommen, die rausgeht aus, das ist meine Religion und meine Religion ist der einzig richtige Weg und deswegen werde ich deine Religion bekämpfen. Wenn man das so anschaut, wie viele Konflikte im Namen der Religionen geführt werden und geführt wurden, dann möchte man nur hoffen, hoffentlich gibt es irgendwann keine Religionen mehr. Das ist ja auch so etwas. Ja. Ja. Auch natürlich politische Systeme, die haben das Gleiche ja da, wo man alle sollen jetzt auf einmal demokratisch werden oder kommunistisch werden oder was auch immer werden. Und das ist eben diese Tendenz, die wir im Kleinen haben, wo wir versuchen, uns ja unser Gebäude zu schaffen und jetzt sollen alle eben auch meiner Meinung sein. Und je mehr meiner Meinung sind, desto sicherer fühle ich mich, in Anführungszeichen. Und im Großen ist es eben auch so, dass ganze Systeme versuchen, alle anderen zu unterwerfen oder davon zu überzeugen oder dahingehend zu manipulieren, dass sie auch dieses System übernehmen. Ja. Immer wieder die gleiche Ursache. Es ist immer wieder diese Verblendung, diese Ich-Bezogenheit, die all dem zugrunde liegt. ja, lasst uns aussteigen aus diesem Wahnsinn, aus diesen falschen Wegen, aus diesen falschen Strategien. Lasst uns die Zeichen der Zeit erkennen und verstehen und die Götterboten vielleicht auch deutlicher wahrnehmen. Vielleicht der stärkste Götterbote ist tatsächlich der Tod, der uns darauf hinweist, du kümmer dich um das Wesentliche und vergeude deine Zeit nicht mit irgendwelchen komischen Strategien und irgendwelchen komischen Ablenkungen oder Vermeidungstendenzen. Die Zeit ist zu schade. Ja, ich würde hier gerne mal abschließen und vielleicht mit euch noch, wir können gerne nochmal die Beine ausstrecken und dann würde ich gerne mit euch so eine kurze Kontemplation machen, vielleicht zu dem Thema, was sind unsere Hauptidentifikationen. Und ein anderes Thema, das auch ganz interessant ist, da gab es auch, vor kurzem habe ich da ein Buch gelesen, wo es darum ging, sich nochmal 5 Dinge auch bewusst zu machen, die wir in diesem Leben noch machen wollen, die wir noch sehen wollen, die wir noch erleben wollen, was vielleicht noch eine Vision für uns sein könnte oder ein Traum für uns sein könnte. Was gibt es da auch 5 Dinge? Also es ist ja auch was Schönes, so, sich solche Gedanken auch zu machen, was wir noch erleben wollen oder sehen wollen oder hören wollen oder erfahren wollen. Okay.